Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Dieser Sound, der ist es, der frühe Detroit-Techno-Sound, der auch etwas damit zu tun hat, dass jetzt diese 3 Tonnen schwere Stahltür im Berliner Humboldt-Forum gelandet ist. Die Tür gehört nämlich zum Tresor, dem legendären Club, der Anfang der 90er Jahre einen Meilenstein in der Berliner Techno-Szene markierte. Wir erinnern uns gleich gemeinsam an die Zeit, als Strobolicht auf Stahltür und Techno-Beats auf historische Gemäuer trafen. Ich bin Gesa Ufer, freue mich, dass Sie zuhören. Das gab's noch nie. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels wird zum ersten Mal einem Fotografen verliehen, dem gebürtigen Brasilianer Sebastião Salgado nämlich, der seit Jahrzehnten konsequent in Schwarz-Weiß fotografiert, Kriege, Klimakatastrophen und neuerdings vor allem aber auch die Schönheit der Welt. Laut Jury fordert Salgado mit seinen Fotografien soziale Gerechtigkeit und Frieden und verleiht der weltweit geführten Debatte um Natur- und Klimaschutzdringlichkeit. Über Sebastião Salgado und die Entscheidung der Jury spreche ich jetzt mit dem Fotografen Rolf Nobel. Er hat in Hannover gelehrt, wurde mit großen Fotoreportagen in Zeitschriften wie Geo, Mare oder Stern selbst bekannt. Er war Begründer und Leiter des Lumix-Festivals für jungen Fotojournalismus in Hannover und Initiator der Fotogalerie GAF in der Eisfabrik. Das ist eine Galerie, die Fotojournalismus und Dokumentarfotografie ausstellt. Ich grüße Sie, Herr Nobel.
Ich grüße Sie auch.
Jahrzehntelang reiste Salgado eigentlich als ausgebildeter Wirtschaftswissenschaftler ja zu den Ärmsten der Armen der Welt. Er fotografierte für Ärzte ohne Grenzen. Er zeigte die Zustände in Flüchtlingslagern. Er zeigte den ethnischen Hass im zerfallenen Jugoslawien. Was ist für Sie das Bemerkenswerte an diesen Bildern?
Also mit den früheren Werken, die zwischen 1986 entstanden sind, über das andere Amerika, über Sahel, über das Ende der archaischen Industriearbeit weltweit und der Migrationsbewegung, hat Salgado in seinen Bildern der Würde und dem Stolz der Unterdrückten, der Armen und der Verfolgten fotografischen Ausdruck verliehen. Und das hat er gemacht mit einer unglaublichen Emotionalität in seinen Bildern und mit einer entsprechenden Bildgestaltung. Er fotografiert auf sehr ästhetische Weise, was ihm dann später auch von vielen Leuten in der Kritik vorgeworfen wurde.
Das sind eben monumentale Schwarz-Weiß-Bilder, ja von fast biblischer Anmutung, kann man sagen. Man bekommt wirklich einen Begriff, was Licht und Schatten bedeutet. Aber es gab im Sujet dann doch eine interessante Kehrtwende. Wie und wann kam die?
Ja, die begann eigentlich mit Jahr 2007 mit dem Buch über Afrika und setzte sich dann 6 Jahre später fort mit dem darauffolgenden Buch Genesis. Bei dem Afrika-Buch war schon das große Problem, dass er doch mit einer sehr kolonialistischen Sicht auf Afrika geblickt hat. Also er hat Afrika in seiner Arbeit reduziert, eigentlich auf Flora und Fauna und damit weitgehend die Klischees westlicher Sichtweise auf Afrika bedient. Ich kann mal ein Beispiel nennen. In dem über 300 Seiten starken Buch findet man auf 2 Seiten überhaupt nur Autos. Mhm. Das eine ist noch das Wrack in einem Bürgerkrieg. Also daran kann man schon sehen, dass das eine Sicht auf Afrika ist, die mit der Realität in Afrika eigentlich sehr, sehr wenig zu tun hat.
Ich habe diesen Band auch in den Händen gehabt und ihn eher verstanden als eine fast christliche Feier dieser biblischen Schöpfungsgeschichte. Also im Grunde wirklich als den Versuch, unberührte Winkel der Erde zu zeigen und im Grunde den Einfluss der Menschen zu zeigen, wo er eben nicht existiert. Also mir kam es fast vor wie das Bekenntnis eines Gläubigen. Ist der ein gläubiger Mensch?
Ich weiß jetzt nicht, ob er gläubig ist, aber das Gefühl, was ich schildern, das überkam mich auch. Ganz besonders natürlich dann noch, nachdem 2013 Genesis, was ja wirklich unglaublich pathetisch ist und mit so einer gespreizten, ja, Gefühlsduseligkeit auf die zweifellos vorhandenen Schönheiten der Welt blickt, aber für meinen Geschmack maßlos überzogen.
Nun betreibt Salgado in Brasilien ja beispielsweise auch das Instituto Terra zur Wiederbelebung von Biodiversität. Also er ist ein Künstler mit echter Mission, gut, möglicherweise mit Hang zum Kitsch. Dennoch diese Vermischung aus künstlerischer und politischer Arbeit eigentlich doch erstmal wirklich preiswürdig, oder?
Ja, man muss grundsätzlich sagen, bei aller Kritik, die ich zum Teil auch nachvollziehen kann, wobei ich sagen muss, meine Fotografie ist auch emotional, von da habe ich eine gewisse Affinität für seine ersten Arbeiten, für die späteren eigentlich überhaupt nicht mehr. Aber er hat mit den ersten vier Arbeiten, die zwischen 86 und 2000 entstanden sind, zweifellos Arbeiten abgeliefert, die Einzug in die Geschichte der Fotografie gehalten haben und Herausragendes geleistet. Und was mich an diesen ersten Arbeiten besonders begeistert, dass er Menschen, die sonst nie im Blickpunkt der Medien stehen, dass er die in den Mittelpunkt seiner Arbeiten gerückt hat, zweifellos sie etwas überhöht hat, aber angesichts der medialen Abstinenz von dem Leben dieser Menschen fand ich das doch dann ein legitimer Ausgleich.
Sebastião Salgado bekommt nun den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Die Verleihung findet im Oktober im Rahmen der Frankfurter Buchmesse in der Paulskirche statt. Und wir haben mit dem Fotografen Rolf Nobel über Salgado gesprochen. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Am 19. April 1989 kommt es nachts im New Yorker Central Park zu einem schrecklichen Verbrechen. Eine junge Joggerin wird halbtot aufgefunden, blutüberströmt und offensichtlich vergewaltigt. Sie überlebt nur knapp, die Täter scheinen schnell festzustehen. 5 Teenager, 4 schwarze Jungs und ein Latino. Die Zeitungen nennen sie nur noch die Central Park 5. Donald Trump schaltet Anzeigen, in denen er die Todesstrafe für die Jungs fordert. Alle 5 werden zu hohen Haftstrafen verurteilt. Doch 22 Jahre später stellt sich heraus, sie alle waren unschuldig. Wie es zu diesem Justizskandal kam, das erzählt nun die 4-teilige Netflix-Serie When They See Us. Und nicht nur das, vor allem macht diese Serie den Rassismus im US-amerikanischen Justizsystem deutlich. Die Journalistin Alice Hastes hat die Serie für uns gesehen und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Alice.
Hallo.
Lassen Sie uns zunächst über diese Anschuldigungen von damals sprechen. Warum wurden die 5 Jungs überhaupt von Anfang an verdächtigt?
Also das, was sie verbrochen hatten, war, dass sie eben auch in dieser Nacht im Park waren. Zwar kilometerweit weg mit ganz vielen Jungs, also 30 an der Zahl ungefähr. Aber die Polizei nimmt halt relativ willkürlich 4 Jungs fest. Das sind Antoine McRae, Youssef Salam, Raymond Santana und Kevin Richardson. Und der 5. Corey Wise, der geht sogar freiwillig auf die Wache, weil er seinen Freund Youssef begleiten möchte. Und so kommen diese 5 zusammen. Aber das Ermittlerteam, das setzt sich schnell darauf fest, dass es nicht Augenzeugen sind, sondern Tatverdächtige. Und dann werden sie auf der Wache festgehalten, getrennt voneinander, ohne Eltern, ohne Anwalt. Sie dürfen nichts essen, sie dürfen nicht auf Toilette. Und sie werden eben immer wieder nach dem Tathergang gefragt.
Und das ist in dieser Netflix-Serie natürlich sehr, sehr eindrücklich, sehr bewegend geschildert.
Diese Jungs, die wissen eben nichts über den Tathergang. Manche von ihnen wissen noch nicht mal, was Vergewaltigung ist, weil sie eben noch so jung sind. Aber nach 48 Stunden legen 4 von ihnen ein erzwungenes Geständnis ab, weil sie denken, dass sie danach endlich nach Hause gehen können und geben quasi vor laufender Kamera zu, die Joggerin Trisha Miley vergewaltigt zu haben. Und das ist die erste Folge der Serie.
Das heißt, man kann wirklich klar feststellen, diese Jungs hatten überhaupt keine faire Chance, von Anfang an nicht.
Genau, ganz im Gegenteil. Also die Ermittler schneiden den Tathergang eben auf diese Jungs zu. Sie haben zum Beispiel keinerlei Blutspuren auf den Klamotten, obwohl das Opfer blutüberströmt aufgefunden worden ist. Keinerlei DNA-Spuren ist bei ihnen zu finden. Und am Tatort finden die Ermittler sogar eine Socke mit Samenspuren darauf. Und DNA auf der Socke passt zu keiner der 5 Jungs. alles an Beweisen, die eigentlich dagegen sprechen, dass diese Jungs die Verdächtigen oder die Täter sind, werden ignoriert, besonders von Linda Fairstein, das ist die damalige Hauptermittlerin. Und vor Gericht lässt sich die Jury eben davon überzeugen, dass sie ja gestanden haben. Und so werden die verurteilt.
Aber warum? Also wer hat ein Interesse daran, hat diese Linda Fairstein ein Interesse daran, dass diese fünf Jungs auf Biegen und Brechen hinter Gitter kommen? Also da besteht doch keine Notwendigkeit.
Ja, das Gute an dieser Serie ist, dass man das selber überhaupt nicht versteht. Mhm. Also Ava DuVernay, die Filmemacherin, die ist von Anfang an ganz nah bei den Jungs. Wir als Zuschauer sind sehr nah bei den Jungs. Wir sehen viele Close-ups auf ihre Gesichter, wunderschöne Aufnahmen von New York, von ihrer Familie. Und uns wird beim Schauen total klar, das sind quasi noch Kinder, super junge Teenager eben.
They saw you rape the lady.
I didn't see a lady or hit anyone.
I didn't see any lady.
Kevin.
I didn't see any lady.
I want to see my son right now, right now.
Diese Jungs wurden aber damals nicht so gesehen. Also es waren für die Öffentlichkeit fünf Männer mit brauner Haut, die eine weiße junge Frau vergewaltigt haben. Und es passte in ein rassistisches Narrativ von dem sexbesessenen, brutalen schwarzen Mann. Das gab es damals, das gibt es heute. Und ganz New York stürzt sich zu dem Zeitpunkt eben auf diesen Fall. Und das ausschließlich weiße Ermittlerteam sieht diese Jungs eben eher wie Männer, wie Verbrecher und die Medien auch.
Wie prominent war denn eigentlich dieser Fall damals? Also wurde auch damals schon viel darum gestritten?
Man sagt, das ist einer der Fälle, über die am meisten berichtet wurde in den 80er Jahren in den USA. Die Berichterstattung war wirklich massiv. Selbst Donald Trump schaltet damals auf einmal Anzeigen im Wert von $85.000 und fordert halt die Todesstrafe für die Central Park Five. Und der hat zu dem Zeitpunkt noch nichts mit Politik zu tun. Und niemand scheint Zweifel daran zu haben, dass diese fünf Jungs es waren. Zwar gibt es auch Proteste, die man auch in der Serie sieht, gegen die Verurteilung, aber die bleiben eben klein und ungehört. Und für uns als Zuschauer ist es eben ganz schwer auszuhalten. Wir sehen diese Menschen und denken, wie können die nicht sehen, dass diese Jungs unschuldig sind? Und deshalb ist es auch ein unglaublich emotionaler Moment in der Serie, wenn diese Jungs schuldig gesprochen werden. Obwohl man eigentlich schon weiß, dass das passieren wird, ist man irgendwie geschockt darüber. Und das zeigt eigentlich, wie gut dieses Storytelling auch in der Serie ist.
Aber dann kommen wir nochmal zum realen Fall. Wie lange kamen die Jugendlichen schlussendlich ins Gefängnis?
6 bis 14 Jahre waren diese Jungs im Gefängnis. Also 4 von ihnen kamen eben ins Jugendgefängnis. Und der älteste, Corey Wise, war damals 16 und kam ins Erwachsenengefängnis. Mhm. Und Corey Wise wird auch eine ganze Folge gewidmet. Joel Jerome, der Schauspieler, der Darsteller, ist quasi so ein bisschen der Star dieser Serie. Er spielt auch als einziger den jungen und den alten Charakter. Also es ist ja, es geht ja um eine Zeit, über eine Zeit, diese Geschichte. Und er spielt halt quasi Corey Wise die ganze Zeit. Und das macht er wahnsinnig gut. Man merkt auch, wie selten man eigentlich schwarze Schauspieler sieht, die Zeit und Platz haben, so eine Rolle auszufüllen. Ja. Es immer noch wenig Rollen gibt für schwarze Darsteller. Das ist wahnsinnig gut, wie er das macht.
Und nun basiert die Serie eben auf einem wahren Fall. Dennoch, klar, sie ist keine Dokumentation. Wie nah, würden Sie sagen, bewegt sich die Serie an der realen Geschichte dieser fünf Jungs?
Es ist ein Spielfilm, natürlich, und genießt deshalb auch künstlerische Freiheit. Aber man merkt, dass da sehr viel Recherche in der Serie steckt. Und man merkt auch natürlich, auf welcher Seite der Film steht. Das Ermittlerteam wird jetzt nicht so ausgiebig beleuchtet, aber man hat schon das Gefühl, dass Ava DuVernay, die Filmemacherin, alle Charaktere fair behandelt. Man versteht die Motivation aller Charaktere, auch die Motivation von Linda Fairstein. Keine Figur scheint überzeichnet, also man merkt, dass Ava DuVernay selbst auch einen journalistischen Hintergrund hat. Sie selbst weiß auch, wovon sie redet. Sie hat bereits vorher einen Dokumentarfilm über Rassismus im amerikanischen Justizsystem gemacht. Das war The 13th, der 13. Und sie hat eben sehr eng mit diesen fünf Männern, die damals verurteilt wurden, gearbeitet. Die sind jetzt auch sehr in der Vermarktung des Films mit eingebunden und haben ihre Begeisterung über diese Serie schon oft zum Ausdruck gebracht. Also man hat schon das Gefühl, dass hier sorgfältig gearbeitet worden ist, aber es ist auch sehr interessant, wie hier quasi Dokumentarisches und Fiktion zusammengeht. Es ist ähnlich wie diese Serie The People vs. O.J., die auch auf Netflix zu finden ist, wo der Fall von O.J. Simpson nochmal nachgespielt worden ist.
Es gab in den USA viel Aufmerksamkeit für die Serie. Am Tag der Veröffentlichung war sie das Top-Trending-Topic auf Twitter. Was genau hat die Serie in den USA ausgelöst?
Also ich habe gestern noch gelesen, dass Netflix gesagt hat, dass es seit der Veröffentlichung die meist oder die Serie ist, die am meisten geschaut wird auf Netflix in den USA. Das ist immer noch Trending Topic sozusagen, diese Serie. Und der Fall ist zwar 30 Jahre her, aber er ist halt eben noch hochaktuell, weil Schwarze und Latinx-Personen, die werden immer noch proportional öfter und härter bestraft als weiße Menschen. Immer noch berichten Medien oft darüber, wie über rassistische Polizeiübergriffe und diese ganze teilweise Ungerechtigkeit gegenüber Schwarzen und Latino-Personen in Amerika hat ja auch eine ganze Bewegung ins Leben gerufen, Black Lives Matter. Und diese Serie macht halt wahnsinnig wütend, weil diese Ungerechtigkeit so deutlich wird, weil man eben auch gerade vermutet, dass heute immer noch zahlreiche schwarze Menschen unschuldig im Gefängnis sitzen. Und Ava DuVernay schafft es eben nicht nur, diese Geschichte der fünf Jungs zu erzählen als Einzelfall, sondern sie schafft es auch, eine scharfe Kritik an das amerikanische Justizsystem zu erzählen oder auszusprechen in dieser Serie.
Inzwischen steht fest, diese fünf Jungs waren unschuldig. Wie ist das eigentlich bewiesen worden am Ende?
Ja, also es hat nicht mit irgendwelchen Ermittlungen zu tun gehabt. Es fing alles an mit einem Geständnis des eigentlichen Täters. Mateus Reyes hieß der. Der war schon zu der Zeit, 2001, im Gefängnis für ein Verbrechen, das ähnlich schrecklich war. Und er gesteht, die DNA an der Socke, die am Tatort gefunden worden ist, die passte auch zu ihm. Es war seine DNA. Und danach wurden die fünf Männer freigesprochen. Also insgesamt bekamen sie dann auch eine Entschädigung von insgesamt 41 Millionen Dollar. Die größte Entschädigung, die in New York City jemals ausgezahlt wurde.
Immerhin möchte man sagen, aber was für Konsequenzen hatte das für die Ermittler?
Also als damals die Unschuld bewiesen wurde, hatte das eigentlich keinerlei Konsequenzen für die für die Verurteilung verantwortlich waren damals. Aber jetzt nach der Serie, da geht es der damaligen Hauptermittlerin Linda Fairstein so ein bisschen an den Kragen. Sie war in diesen 30 Jahren jetzt Kriminalbuchautorin geworden und kurz nach der Veröffentlichung der Serie kam dann dieser Hashtag Cancel Linda Fairstein auf. Der wurde auf Twitter groß. Es gab Petitionen, die zum Boykott ihrer Bücher aufriefen und das hat dazu geführt, dass der Verlag ihr gekündigt hat. Und dass sie ein wichtiges Kuratorenamt niederlegen musste.
Hat sich denn eigentlich jemals irgendjemand bei diesen fünf Jungs oder inzwischen ja Männern entschuldigt?
Nein, eigentlich ganz im Gegenteil. Fairstein behauptet nach wie vor heute noch, dass die Männer wahrscheinlich etwas mit dieser Vergewaltigung von Trisha Miley, der Joggerin, zu tun hatten. Das hat sie vor kurzem auch in einem Artikel im Wall Street Journal noch einmal aufgeschrieben. Und sie sagt, statt der Central Park 5 hätten es nämlich eigentlich die Central Park 6 sein müssen. Also sie ist immer noch von der Schuld dieser Männer überzeugt, ähnlich wie Donald Trump zum Beispiel auch.
Alice Hastings über die neue Netflix-Serie When They See Us, beruht auf einem wirklich haarsträubenden, authentischen Justizskandal in den USA. Vielen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Von und mit Susanne Balthasar.
Der Kölner Künstler C.O. Pefken ist tot. Wie erst heute bekannt wurde, starb er schon Anfang Juni im Alter von 85 Jahren. Das bestätigte die Familie dem Kölner Stadtanzeiger. Pefken wurde in den 70er Jahren mit poppigen Aneignungen von Zeitungsfotos, den Umrandungen und mit drahtumwickelten Fundstücken deutschlandweit bekannt. 1999 richtete ihm das Kölner Museum Ludwig eine Retrospektive aus. Klaus Otto Pefken entstammte der Kölner Brauereifamilie Pefken. Die Sängerin Nico war seine Cousine. Der berühmteste deutsche Intellektuelle, der Philosoph Jürgen Habermas, feiert heute seinen 90. Geburtstag. Der gebürtige Düsseldorfer ging 1956 nach Frankfurt, die Hauptstadt der kritischen Theorie, wo er auch später Professor wurde. Sein Hauptwerk ist die zweibändige Theorie des kommunikativen Handelns über sein öffentliches Wirken, der Journalist Marius Galler.
Seit nunmehr 60 Jahren beeinflusst der Sozialphilosoph Jürgen Habermas die intellektuellen Debatten der Republik. Von der 68er-Bewegung über den Historikerstreit der 80er Jahre, von Fragen der Eugenik bis zum Aufstieg des religiösen Fundamentalismus. Stets war er mit profunden Beiträgen präsent. In den letzten Jahren war er auch im hohen Alter oft zur Stelle, wenn es galt, den europäischen Gedanken gegen den aufkommenden Rechtspopulismus zu verteidigen.
Im Herbst wird Jürgen Habermas neuestes Werk erscheinen. Facebook will seine Digitalwährung Libra nächstes Jahr an den Start bringen. Die Cyberwährung soll von Unternehmen wie Mastercard, PayPal und Spotify unterstützt werden. Branchenkennern zufolge könnte Libra das traditionelle Finanzsystem auf den Kopf stellen. Es macht nicht nur Transaktionen zwischen Firmen und Verbrauchern, die Facebook nutzen, möglich. Auch Menschen ohne Bankkonto könnten die Kryptowährung nutzen. Die MTV Film- und Fernsehpreise sind im kalifornischen Santa Monica verliehen worden. Bester Film wurde das Superhelden-Epos Avengers Endgame. Für seine Rolle darin bekam Josh Brolin die Auszeichnung als bester Bösewicht. Weitere Schauspielpreise gingen an Lady Gaga in A Star is Born und Sandra Bullock für Bird Box. Über die Gewinner hatten die Fans im Internet abgestimmt.
Wenn wir zu späterer Stunde in einen Raum kommen, dann greifen wir meist, ohne uns weiter Gedanken zu machen, nach links um den Türrahmen, hauen beherzt zu und schon brennt das Licht. Eine fatale Leistung der Menschendressur, ausgelöst auch durch das Design der Lichtschalter, meint jedenfalls unser Gestaltenkritiker Nikolaus Bernau. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Wie ist das bei Ihnen? Sie sind bestimmt schon viel weiter als wir. Sie leben in einem intelligenten Haus und rufen nur noch mit sonorer Stimme Befehle wie: Mach das Licht an.
Auf gar keinen Fall. Ich meine, was geht den Bundesinnenminister oder sonst irgendjemand an, dass bei mir gerade das Licht angehen soll? Ich bin da noch ganz altmodisch und ich schlage links auf etwa 1,20 Meter Höhe an die Wand und dann passiert irgendwas.
Auf was schlagen Sie?
Meistens auf Dreh-, Kipp-, Wipp- oder Flächenschalter. Also meistens schlage ich auf Flächenschalter, einfach deswegen, weil die quasi alle anderen Schalterformen, also eben Dreh-, Kipp- oder Wipp-Schalter, aus dem Markt geworfen haben in den letzten 40 Jahren. Wobei das übrigens ganz erstaunlich ist, dass nämlich schon diese Benennungsfrage ist ziemlich kompliziert. Es gibt nämlich über Lichtschalter offensichtlich keine wissenschaftliche Forschung.
Was?
Das ist irgendwie der Kulturwissenschaft, der Technikgeschichte, der Designgeschichte bis jetzt entgangen, obwohl es unermesslich viele Lichtschalter-Designs gibt und obwohl es ja so ein Alltagsgegenstand ist. Also selbst wenn so Standardwerken wie jetzt von Rem Koolhaas Elements of Architecture, gerade so ein Monsterwälzer erschienen bei Taschenverlag gerade, der behauptet eigentlich jedes Detail der Architektur zu untersuchen, da taucht das nicht auf. Man findet im Internet nichts.
Skandalös.
Wirklich irgendwie skandalös. Es ist irgendwie ein Gegenstand, der uns entgangen ist.
Dabei braucht man doch im Grunde Lichtschalter seit Beginn der Elektrifizierung.
Zweifellos. Es ist ganz wichtig. Ansonsten brennt das Licht ja einfach schlichtweg ständig. Also man braucht irgendein Gerät, um den Stromfluss zu unterbrechen. Das ist nämlich der eigentliche Sinn eines Lichtschalters. Also er ist nicht etwa dazu da, das Licht anzumachen, sondern er ist eigentlich dazu da, das Licht auszumachen. Und wahrscheinlich waren das am Anfang wirklich nur Kabel, die man miteinander verbunden hat oder so Steckverbindungen. Und die große Revolution, die scheint es um 1899 herum gegeben haben, als die Firma Busch-Jäger, klassischer deutscher Mittelstand, Kleinstadt, weit entfernt, kennt kein Mensch den Namen, ist aber bis heute absolut weltweit marktführend in Schalter-Designs und Schaltermachungen. Mhm. Also bis die eben den Drehschalter eingeführt haben. Mhm. Und damit war das erstmals möglich, dass man eine völlig standardisierte und auch für nicht so gut ausgebildete Handwerker benutzbare Version hatte, die man ja überall einbauen konnte. Das Ding ist mehr als 50 Millionen Mal verkauft worden. Boah. Das sind diese Bakelit-Schalter. Die kennt man.
Diesen schwarzen Griffen,
die man so einfach drehen kann. Meistens kennt man sie in der Gestaltung der 30er Jahre, so ein bisschen stromlinienförmig elegant gebogen. Ja. Das gibt es aber auch einfach ganz flach als Scheibe zum Umdrehen.
Mhm. Und diese Flächenschalter, wie wir sie heute kennen, wann kamen die ungefähr auf?
Die kamen erst so in den 1970er Jahren auf und haben da eigentlich die, wenn man so will, Wippschalter abgelöst. Und zwar tatsächlich abgelöst, muss man sagen. Das waren die Wippschalter, Wipp- und Kippschalter, das waren eben kleine Stäbchen oder dann später, gerade in der DDR, gab es ein ganz tolles Design, so ein bisschen breitere Flächen, die angekippt waren, auf die man draufgeschlagen hat, dann wurden die runter bewegt. Aber man musste wirklich seine Finger bewegen. Mhm. Und um 1970 scheint das nicht mehr modern gewesen zu sein. Das hatte was mit der Mechanisierung des Haushalts zu tun, mit dem wir machen den Haushalt einfacher. Aber es war auch so ein Teil des Gesamtdesigns. Also wenn man sich erinnert an diese Pop-Art-Designs, die es vielfach noch in den U-Bahnen gibt, in München zum Beispiel oder in Köln oder auch in Berlin, mit diesen großen, glänzenden Plastikflächen, knallgrün, knallorange, knallblau oder eben knallweiß. Und dann passte so ein flacher Schalter da einfach besser. Man musste nur noch in die Gegend hauen und irgendwas passierte dann schon.
Und verraten Sie uns doch bitte noch, was ist denn jetzt nach Ihren Recherchen der beste, was der schönste oder möglicherweise fällt das ja sogar in eins, Lichtschalter?
Also ich habe ungeheuer viele Lichtschalter angeguckt inzwischen. Es ist erstaunlich, welche Spannbreite die Designs vor allem für diese Flachlichtschalter hat. Also von Bronzefarben mit schwarzem Interieur über Elfenbein bis zu Quietschrot und mit allen kostbaren Materialien, die man sich vorstellen kann. Letztlich bleibt aber doch der ganz klassische Clipschalter, diese kleine Stange, die da so aus der Wand rausragt, finde ich das beste Design. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Das ist das Design, das unsere Hände in irgendeiner Form fordert, wo man eben nicht einfach irgendwo hinhauen kann. Sondern da muss man ein bisschen suchen, da muss man ein bisschen Fingerspitzengefühl entwickeln. Und unsere Hände sind wahrscheinlich mit inzwischen das am meisten unterforderte Werkzeug, das wir am Körper überhaupt haben. Laufen müssen wir irgendwie immer. Und die Hände, wir benutzen nur noch Tastaturen oder machen ja eigentlich nichts mehr damit. Und deswegen ist jede Gelegenheit, um die Hände zu benutzen, eigentlich eine gute Gelegenheit. Deswegen, ich würde jetzt nur noch Kippschalter einbauen. Hab allerdings, muss ich zugeben, zu Hause auch nur so Hau an die Wand Schalter.
Nicole aus Bernau. Über Lichtschalter. Nie wieder werden wir ihn unbewusst drücken. Ganz herzlichen Dank. In Berliner Museen gibt es den weltberühmten Pergamonaltar, die Nofretete und seit heute auch die Tür vom Tresor. Nicht von irgendeinem Tresor, sondern dem Tresor. Dem Anfang der 90er Jahre wahrscheinlich berühmtesten Techno-Club der Welt, damals zu finden in der ehemaligen Stahlkammer der Wertheimbank in der Leipziger Straße in Berlin-Mitte. Heute Morgen zog die alte Tür hochoffiziell ins Berliner Humboldt-Forum ein, mit dabei auch der Clubbetreiber und Tresorgründer Dimitri Hegemann. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Das muss ein magischer Moment gewesen sein, als Sie diese Tür zum ersten Mal überhaupt sahen. Wann und wie war das?
Ja, das kann ich Ihnen genau sagen. Das war Ende 1990, so Dezember. Es war sehr kalt und meine Freunde hatten wir suchten einen Ort für unsere Musik. Wir fanden niemanden, der unsere Musik vorstellen wollte. Wir hatten eine kleine Schallplattenfirma und dann waren wir in der Leipziger Straße in einem Stau und sagten, warum nicht diese Baracke? Fahren wir mal dorthin, die ganze Stadt ist leer und wir finden keinen Ort, das kann nicht sein. Und dann sind wir dort, haben wir angehalten und dann war ein Hausmeister, der uns den oberen Bereich dieser Baracke zeigte. Wir wussten von nichts. Und später ist dann hinter einem Regal so eine Tür aufgetaucht, die wir geöffnet haben und eine Treppe führte hinunter in so eine Art unglaubliche Unterwelt. Und innerhalb dieser Unterwelt war dieser Tresorraum, also wow. Der Raum im Raum. Mhm. Man muss sich vorstellen, das war genau im Herzen der Berlins, im Niemandsland, so, wo auch Bürger der DDR nicht hin konnten, auch die Westberliner natürlich nicht. Und so war das dieser Ort in einem Dornröschenschlaf seit Ende des Krieges fast. Und es war dann auch so, weißt du, man war so ergriffen, mit dem Feuerzeug stand man da, die Schließfächer schauten an die Wände, sprachen zu mir, die kalte alte Luft kam einem entgegen. Das war so ein magischer Moment, man würde die Pyramide öffnen.
Im März 91 haben Sie genau dort den legendären Techno-Club Tresor gegründet. In den 90er Jahren sahen diese Tür dann also im Ernst tausende feiernde, glückliche, verschwitzte Raver. Die Tür war dann fast sowas wie so eine Metapher. Also der Eintritt in eine neue Musik, in eine neue Zeit. Wie würden Sie das Lebensgefühl genau damals beschreiben an diesem Ort?
Ja, dieses Symbol war wirklich, also die Tür war ein Symbol für diesen Aufbruch einer ganzen Generation in eine neue Musikepoche. Man muss das auch so betrachten, dass natürlich durch den Mauerfall die Stadt durch eine unglaubliche Euphorie infiziert war. Also alle waren gut drauf, so ungefähr. Und das Beste kam dann noch zu, dass die Polizei und die Autoritäten andere Probleme hatten. Die mussten den Verkehr regeln, die Städte zusammenführen. Es war viel zu tun. Und das war natürlich die Gelegenheit für Querdenker, die alle große Ideen hatten und die etwas starten wollten. Wir gehörten auch dazu. Und dazu kam noch, dass Berlin ja keine Sperrstunde hatte. als in dieser ganzen Gemengelage gute Laune, überall Raum im Ostteil der Stadt, keine Polizei, die immer nur Nein sagt. Und dann kamen natürlich noch die Sounds aus diesem einsamen Michigan, aus Detroit. Mhm. Also es war so eine Verbindung zwischen Ost und West und Schwarz und Weiß irgendwie. Wo Detroit kam mit der neuen Musik, die kein Mensch so wirklich kannte, Minderheiten. Und ich wusste auch nicht, ob das funktioniert. Und dann mochten sie es, die Kids von Ost und West, und sagten, das ist unser Ding, Musik ohne Botschaften irgendwie, das traurige, harte Musik. Und man kann sich freitanzen in dunklen Räumen, die alle so unfertig waren. Das war wirklich ein Aufbruch.
Dimitri Hegemann, Clubbetreiber und Gründer des legendären Techno-Clubs Tresor, dessen Originaltür heute feierlich übergeben wurde. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Okay, alles Gute.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Ich frage die deutsche Frau, darf ich rauchen? Aber in meiner Muttersprache. Meine Muttersprache ist Wolof. Ich komme aus dem Senegal. Und dann, ich wollte Emma Zigarette rauchen. Sie hat mir gesagt, okay. Und was habe ich gelernt ist, gib mir mal eine Kippe bitte. Gib mir meine Kippe bitte. Ja, geht. Bis jetzt.
Willkommen im Zirkus Sensations! Pünktlich zu Beginn der Wandersaison präsentieren wir Ihnen heute Max Zeiger aus Oberbayern. Der Mann mit dem Kompass im Magen. Noch immer sind es nur rund 2 Menschen pro Jahr, die weltweit mit einem Kompass im Körper geboren werden. Der Kompass von Max wurde bei einer Magenspiegelung entdeckt, die der Gastroenterologe von Max durchführte, als Max an einer Gastritis litt. Seither ist Max ein reicher Mann. Ja, er führt jedes Jahr Hunderte von Touristen durch Berge und Wüsten, ohne sich jemals zu verlaufen. Max Zeiger gilt inzwischen sogar als der weltweit zuverlässigste Touristenführer durch die Anden und die Sahara. Applaus, meine Damen und Herren!
Der Kompressor sagt damit Adieu. Wir machen Platz für die Kindernachrichten und einen neuen Kakadu. Viel Spaß dabei.